Ich spreche heute mit dem Amerikanisten und Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel über sein aktuelles Buch Kriegsspiele, wie NATO und Pentagon die Zerstörung Europas simulieren. Und wir sprechen nicht nur über die Dystopie, sondern auch darüber, wie kann jeder Einzelne zum Frieden beitragen.
Im Gespräch.
Ich grüße ganz herzlich und freue mich auf dieses Gespräch Dr. Jonas Tögel. Hallo Herr Dr. Tögel, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag.
Hallo Herr Lehrig, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Amerikanist und Propagandaforscher und Sie haben ein aktuelles Buch veröffentlicht, das heißt Kriegsspiele. Und besonders der Untertitel, der hat mich sehr neugierig gemacht, wie NATO und Pentagon die Zerstörung Europas simulieren. Und da wäre auch meine erste Frage, wem bringt eine Simulation der Zerstörung Europas etwas?
Den Militärs zunächst mal. Also es sind wirklich knallharte militärische Planungen, die dahinter stehen. Es ist Militärstrategie, die dahinter steckt. Und wenn man sich's genau anschaut, und im Buch habe ich mir es eben auch genau angeschaut, und wenn man es auf die Zeitachse legt, dann stellt man fest, dass es eigentlich schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, schon anfing, dass man von westlicher Seite aus gesagt hat, wir haben hier das falsche Schwein geschlachtet, hieß es damals noch, das hat Churchill gesagt mit Adolf Hitler. Und man hatte Stalin dann als großen Herausforderer und man wollte eigentlich die Sowjetunion damals schon besiegen. Und so zieht sich es dann im Kalten Krieg eigentlich durch, dass man immer wieder versucht hat, durchzuplanen, wie wäre das denn, wenn man gegen die Sowjetunion kämpft mit Atomwaffen, mit konventionellen Waffen, wenn es diesen Konflikt gäbe zwischen NATO und Sowjetunion. Später dann die Planspiele, natürlich nach dem Ende des Kalten Krieges, dem alten Kalten Krieg, so muss man es ja eigentlich sagen, nach dem Ende des alten Kalten Krieges ein bisschen eingefroren. Heute leben sie wieder auf. Ab Mitte der 2000er Jahre haben wir wieder die Simulationen, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Russland ein Stück weit wieder unabhängiger wurde durch Putin, ein Stück weit auch sich dem Griff der westlichen Finanzmärkte entzogen hat. Dann ab 2014 nochmal verstärkt wieder diese Planungen, wie sähe diese Simulationen auch, wie sähe einen Konflikt zwischen NATO und Russland aus. Und was man da einfach feststellt, den Militärs nützt es was, weil sie das durchspielen können für sich, wie dieser Konflikt aussehen würde und weil sie eigentlich immer diese Planungen umsetzen könnten, dass man die Sowjetunion oder heute einfach auch Russland, dass man die doch zerstören könnte, dass man diesen Krieg führen könnte, dass man vielleicht Atomwaffen einsetzt. Und wir als Europa sind da wirklich in der Zange zwischen diesen beiden Supermächten und wir sind einfach in diesen Planspielen jedes Mal das Opfer. Man muss es so deutlich sagen, Deutschland und andere Länder Europas würden zerstört werden und das ist einfach die erschreckende Erkenntnis, die sich da wirklich durchzieht und die sich daraus kristallisiert.
Bei Planspielen muss ich jetzt zunächst immer mal an die Pandemie denken, an Corona. Da gab es ja auch diese Planspiele und dann kurze Zeit später kam diese Pandemie, jetzt mal übertragen auf Kriegsszenarien. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass aus diesen Simulationen, die ja zunächst einmal erstmal Übungen sind und Sie sagen, es dient dazu, den Militärs halt wichtige Erkenntnisse zu generieren, aber für wie realistisch halten Sie es denn, dass sich das dann wirklich auch in einem Krieg zeigt, der uns auch hier zum Beispiel in Deutschland betrifft?
Die Gefahr ist natürlich immer, dass das, was geübt wird, nicht umsonst geübt wird. Genau wie Sie sagen, bei Corona, da gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, noch im Herbst 2019 Simulationen, was wäre denn, wenn so ein Virus um die Welt geht und zack, paar Monate später ist es passiert. Die Gefahr ist einfach bei diesen Planspielen immer, dass sie nicht weit weg sind von der Realität. Man übt das, was man eigentlich auch umsetzen möchte. Wenn man sich die Militärstrategie anschaut, stellt man einfach fest, dass sich das, was in den Hinterzimmern sozusagen Council on Foreign Relations etc. geplant wurde, dass sich das widerspiegelt in diesen Planspielen dann auch. Und die Gefahr natürlich heute, und das ist auch das, was mich dann antreibt, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, ist, dass dieser Konflikt in der Ukraine, das ist ein heißer Krieg, den haben wir jetzt im Herzen von Europa. Und da ist die Gefahr schon groß, immer noch, dass er jederzeit eskalieren könnte und dass auch das, was in den Planspielen seit vielen Jahren simuliert wird, dass das dann erschreckend schnell Realität wird. Und darum ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wichtig, dass man diese Komponente auch sieht, was immer den Planspielen auch Einhalt geboten hat, weil auch das hat man in den Simulationen eigentlich immer mit einkalkuliert, dass die Menschen einen ganz großen Widerstand dagegen haben, dass es Konflikte gibt, dass es Kriege gibt, dass das Ganze eskaliert. Man hat dann auch so paradoxe Szenarien durchgeplant, wie von Seiten der USA aus. Man könnte ja einen Atomkrieg führen und man war sich eigentlich sicher, man könnte den gewinnen gegen die Sowjetunion. So steht es 1:1 in den Dokumenten. Und dann liest man einfach weiter, die Militärs, auf Seite 20 steht dann, naja gut, es würden in den USA halt 20 Millionen Menschen sterben, aber wir hätten gewonnen. Man denkt sich, echt jetzt, meint ihr das ernst? Und dann geht es halt weiter, okay, leider können wir jetzt diesen Krieg so nicht führen, wie er simuliert ist, weil da wäre der Widerstand der Bevölkerung zu groß. Das würde die Zivilbevölkerung jetzt nicht mittragen, wenn 20 Millionen Menschen sterben. Und so sieht man, dieser Widerstand der Zivilbevölkerung, der ist eine ganz zentrale Säule, der immer wieder diese knallharten, herzlosen, kalten militärischen Planungen gestoppt hat, der denen Einhalt geboten hat. Und heute ist es einfach wichtig, dass wir den Widerstand auch wieder sichtbar machen. Es braucht wieder eine Friedensbewegung, die war immer mit einkalkuliert. Die ist heute ziemlich stumm und die, glaube ich, diese Stimme, die müssen wir wieder dazu bringen, dass die wieder viel, viel lauter wird und viel sichtbarer.
Da sind wir bei Ihrem Kernthema auch der Propaganda, oder? Wie kann es sein, dass viele Menschen diese Gefahr, die ja wirklich, wenn Sie das beschreiben, eine reale Gefahr werden könnte oder es ja für die Menschen zum Beispiel in der Ukraine jetzt auch schon seit Jahren ist, das muss man ja mal sagen und das ist ja auch nicht weit entfernt. Wie kann es sein, dass die meisten Menschen immer noch glauben, es ist wichtiger, zum Beispiel gegen rechts auf die Straße zu gehen? Also ist das Teil dieser Propaganda, dass hier gezielt in die falsche Richtung gelenkt wird?
Es ist genau, wie Sie sagen. Es ist die Propaganda, es ist die kognitive Kriegsführung, so heißt ja diese modernste Form der Propaganda, die wir heute haben. Die läuft auf Hochtouren. Im Kalten Krieg kann man sich fragen, im alten Kalten Krieg, was war denn anders? Da gab es noch keine kognitive Kriegsführung. Es gab auch diese Aufrüstungspläne, aber es gab eine sichtbare Friedensbewegung in den 1980er Jahren, dann auch ab 1979, als ja in Deutschland diese Pershing 2 stationiert werden sollten, sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, weil sie genau wussten, das wollen wir nicht, das bringt uns als Europäer, das bringt uns als Deutsche, als Engländer, als Italiener, als Schweizer, auch teilweise in der Schweiz liefen auch diese Diskussionen, als Österreicher, es bringt uns in Gefahr. Wir wollen das nicht. Die haben es abgelehnt, sind Millionen von Menschen auf die Straße gegangen. Die größten Demonstrationen nach dem Zweiten Weltkrieg gab es aufgrund von der Stationierung von diesen Raketen. Und heute, genau wie Sie sagen, haben wir wieder die Situation, dass amerikanische Waffen in Deutschland stationiert werden sollen. Ab 2026 sollen ja diese Hyperschallwaffen, neuartige Hyperschallwaffen, es sollen Marschflugkörper, Tomahawk-Marschflugkörper, die auch nuklear bestückt werden können, und es soll eben diese, ich glaube, SM-6 heißen die Raketen, stationiert werden. Und es gibt fast keinen Widerstand. Und es kann einfach nur so sein, dass man es geschafft hat, dieses Gefühl der Bedrohung von Russland, das ganz zentral ist dafür, dass die Kriegshandlungen stattfinden, dafür, dass die Waffenlieferungen überhaupt noch stattfinden können, fest in den Köpfen und Herzen der Menschen zu verankern. Die Menschen sind davon überzeugt, wir müssen aufrüsten. Sie sind überzeugt davon, dass diese Aufrüstung uns Schutz bringt. Sie sind überzeugt davon, dass es ein Kampf für Demokratie, für Freiheit und Menschenrechte ist. Nicht alle Menschen, es gibt schon die Friedensbewegung, die müssen wir wieder stärken, aber die ist einfach nicht so sichtbar, wie sie mal waren. Das ist bei, wenn man sich empirische Studien anschaut, 50-60% teilen einfach dieses Narrativ. Sie sind überzeugt davon, dass man Russland hier besiegen muss, dass es ein Kampf für die Demokratie ist und dass es uns Sicherheit gibt. Und da sage ich halt, das müssen wir dringend kritisch hinterfragen, weil das ist auf jeden Fall, genau wie Sie sagen, ein Teil der kognitiven Kriegsführung.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es wird medial ein Feind kreiert, um abzulenken, also in dem Fall gegen rechts. Und dann wird das, was früher möglich gewesen wäre, weil die Menschen sich ja haben nicht spalten lassen oder weil die Medien dort noch einen besseren Job gemacht haben. Also wenn ich jetzt von die Medien spreche, sage ich die großen Medien, weil sie also kritischer waren. Wie schätzen Sie das ein?
Also ein Stück weit ist es tatsächlich so, ich habe mich durch viele Zeitungsberichte, auch des Spiegel damals noch durchgelesen und durchgearbeitet, und es war spannend für mich zu sehen, wie kritisch die damals noch berichtet haben, auch über diese Planspiele, die stattgefunden haben. Heute, wenn man den Spiegel liest, findet man diese Kritik kaum noch, da heißt es nur, findet statt. Und ist schon in Ordnung, worauf jetzt diese Atombomben zum Beispiel abgeworfen werden bei den jährlichen Übungen von Steadfast. Nun wissen wir nicht genau, also es fehlt wirklich eindeutig diese kritische Stimme auch aus der Medienlandschaft. Und wie Sie sagen, es gibt natürlich sehr viele Spaltthemen, man weiß das auch das ist empirisch erforscht, die Gesellschaft ist im Moment so gespalten, wie sie schon lange nicht mehr war. Man hat rechts gegen links, das, was Sie jetzt angesprochen haben, man hat jung gegen alt, man hat die Frage, glaubst du, es gibt einen menschengemachten Klimawandel oder gibt ihn nicht. Bist du geimpft? Bist du ungeimpft? Bist du für die Ukraine? Bist du für Russland? Bist du für Gaza? Bist du für Israel? Es gibt so viele Spaltthemen, dass viele Menschen sagen, ich kann nicht mal mehr im Freundeskreis, ich kann nicht mal mehr mit meiner Familie offen über diese Themen reden, weil sofort ist eine Spaltung drin. Und dann ist natürlich klar, dass es so schwierig wird, auch wieder zusammenzufinden und sich gemeinsam eigentlich klarzumachen, wir müssen jetzt für den Frieden einstehen. Das kann auch das Thema sein, das uns alle verbindet. Und ja, wie Sie sagen, die Spaltung läuft leider sehr, sehr erfolgreich.
Das heißt, es geht um Bewusstsein. Es würde darum gehen, dass jeder Einzelne erkennt, wo der wirkliche Feind sitzt.
Genau, das Bewusstsein ist der Schlüssel, das hat man auch erkannt von militärischer Seite. Man weiß, bei dieser kognitiven Kriegsführung der NATO sagt man eben, es gibt natürlich Panzerschiffe, Flugzeuge, es gibt diese Seite der Hard Power, die ist wichtig, die militärische Gewalt, aber der eigentliche Schlüssel, der findet sich bei uns hier und hier in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Das, was wir eigentlich an Narrativen, an Geschichten im Kopf haben, das, wie wir uns die Welt erklären, da wird intensiv drum gekämpft. Man hat, wenn man es nur mal kurz skizziert, was für ein Aufwand da betrieben wird, an Seiten der NATO gibt es ein ziviles Budget, das hat mehrere 100 Millionen Euro jedes Jahr, die sich auch einfach diesen Einflusstechniken widmen. Es gibt mindestens 28 sogenannte strategische Exzellenzzentren, heißen die Thinktanks, Denkfabriken, die sich nur der Frage widmen, wie kann ich denn im digitalen Raum, wie kann ich analog möglichst das NATO-Narrativ verbreiten. Globsec ist ein Thinktank, der vor kurzem gesagt hat, man sollte sich doch verstärkt mal wieder die ganze Kulturbranche vornehmen. Man sollte schauen, dass man nicht Hollywood-Filme unter Kontrolle bekommt. Man sollte schauen, dass man Influencer auch außerhalb der NATO-Bubble für sich gewinnt. Also man hat auf so vielen Ebenen, Haldenwagen, der Präsident vom Bundesverfassungsschutz hat auch gesagt, wir vom Geheimdienst, wir schauen ganz genau, welche Narrative werden eigentlich gerade verbreitet. Passen die in unser Schema, passen die in das NATO-Narrativ oder eben nicht? Und wenn nicht, dann haben wir sofort die passenden Abteilungen, die Gegengeschichten entwickeln können. Wir haben vom Pentagon 60.000 Cyberkrieger, größte geheimliche Armee. Also man sieht, wenn man dieses Fass mal aufmacht, dieser Kampf um unsere Gedanken und Gefühle, der wird wirklich erbittert geführt, tagtäglich. Und da ist Aufklärung nötig und natürlich auch über diese militärischen Planungen, die im Hintergrund laufen, ist auch Aufklärung nötig. Und sind natürlich auch Sendungen wie diese hier finde ich unglaublich wertvoll, dass man offen die Dinge ansprechen kann und dass man dieses Bewusstsein, genau das, was Sie sagen, dieses Bewusstsein wieder schafft, weil im Moment wird es zugeschüttet. Wir werden abgelenkt, es werden Feindbilder aufgebaut, die eigentlich gar keine Feindbilder sind. Und es ist schmerzhaft.
Was an der ganzen Situation natürlich unglaublich schwierig ist, das ist ja ein Thema, die Kriegsspiele und jetzt zum Beispiel auch Ihr Buch, wenn ich mich damit beschäftige, da sage ich mal so, das ist keine gute Nachtlektüre in dem Fall. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber so wichtig, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und das erreichen Sie auch mit diesem Buch. Was denn, wenn aus der Simulation ernst wird? Es gibt zum Beispiel ein Kapitel, da geht es darum, was würde passieren, wenn eine Atombombe auf Deutschland geschmissen würde. Greenpeace hat das, glaube ich, untersucht. Und vielleicht können Sie mal an dieser Stelle zusammenfassen, was viele Menschen nicht für möglich halten, wenn ich Sie richtig verstehe. Ist das 5 vor 12, ist das möglich, was das für Konsequenzen zum Beispiel jetzt für Deutschland hätte?
Es ist 5 vor 12, ist vielleicht sogar noch kürzer als 5 vor 12, es gibt ja diese Doomsday Clock, diese Weltuntergangsuhr, die ist dieses Jahr nochmal eine Sekunde vorgestellt worden. Sie war 90 Sekunden, also 1,5 Minuten vor Mitternacht, jetzt ist sie 89 Sekunden vor Mitternacht und ein Grund ist eben auch diese unvorstellbaren Szenarien, dass es einen Atombombenabwurf gäbe, dass dieser Krieg in der Ukraine einfach eskaliert und man kann es wirklich mit einem Wort zusammenfassen, unvorstellbar. Also es wäre eine unvorstellbare Zerstörung. Wenn man sich alleine mal klar macht, was für Waffen wir heute haben, Hiroshima und Nagasaki waren ja die ersten zwei Atombomben, die abgeworfen wurden, auf diese Städte Little Boy und Fat Man hießen, die damals, also kleiner Junge und dicker Mann. Und die Zerstörungskraft von diesen Atombomben, die bewegt sich im Kilotonnenbereich. Also das sind 1000 Tonnen. Die eine hatte, glaube ich, 15 und die andere hatte 21 Kilotonnen, also 21.000 Tonnen. Die Bomben, die heute, die es teilweise gibt, die strategischen Nuklearwaffen, nicht die taktischen sind die kleinen, die strategischen sind die großen, weil die strategischen Nuklearwaffen messen wir heute in Megatonnen. Also das sind Millionen Tonnen, da haben wir es wirklich, können wir ein paar Nullen noch dranhängen und das, was es inzwischen an Zerstörungskraft gibt. Und ja, es ist unvorstellbar. Also, und darum sage ich auch, ich verstehe genau das, was Sie gesagt haben. Ich verstehe, dass die Menschen im Moment sagen, ich habe Corona jetzt die Zeit hinter mir, wir haben den Krieg in der Ukraine, der läuft schon eine Weile. Ich muss eigentlich mich darum kümmern, dass ich mein Geld verdiene. Wir haben einen wirtschaftlichen Abschwung, es gibt diese Rezession, es gibt so viele Spaltthemen. Ich bin eigentlich mit mir selbst beschäftigt. Edelmann, das ist die größte Werbeagentur der Welt, der hat vor kurzem festgestellt, das ist das große globale Thema, das wir momentan haben. Grievance, der Rückzug der Menschen, dass sie sagen, mir wird alles zu viel. Da sage ich, ich verstehe schon, dass man sich damit nicht beschäftigen will. Andererseits glaube ich, wenn wir gar nicht hinschauen, dann gibt es eigentlich auch gar keinen Widerstand dagegen. Und wenn man einmal durchgegangen ist, das ist wirklich die gute Botschaft bei diesem Planspiel, wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann hat man es auch verstanden. Und je mehr man über die Planspiele spricht, und das ist, denke ich, auch was, was Mut machen kann, was man aus empirischen Studien, auch aus dem Kalten Krieg weiß und heute wieder, je mehr man über diese schlimmen Dinge spricht, die passieren könnten, desto größer wird der Widerstand der Zivilbevölkerung, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie stattfinden. Und darum sage ich halt, müssen wir wirklich wieder, wir müssen drüber sprechen.
Wir müssen darüber sprechen und der Widerstand eben auch in ein oder den Widerstand eben in eine friedliche Form so bringen, dass jeder, und das ist ja mal die Frage, die ich auch höre, ja, was kann denn der Einzelne tun? Und ich sage dann immer, was der Einzelne schon mal tun kann, ist, dass er sich nicht spalten lässt. Ja, dass er also einfach bereit ist zu erkennen, worum es am Ende wirklich geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei Ihrem Buch eben, da nicht in die Dystopie zu rutschen und in die komplette Ohnmacht zu gehen, weil, wie das Wort Ohnmacht schon sagt, dann ist man ohne Macht. Ja, dann hat man irgendwie das Gefühl, es ist eh alles verloren. Und da würde ich jetzt mal sagen, obwohl ich kein Psychologe bin, geht es eher in die Richtung zu sagen, dann verdränge ich auch lieber weiterhin, weil das so groß ist, das kann ich gar nicht ertragen. Aber ich denke, wenn jeder Einzelne bereit ist, sich das anzuschauen und darüber hinaus anzuschauen, auch zu gucken, was will ich mit meinem Leben machen und vor allem, was kann ich als Einzelner beitragen, dann ist das für mich eben genau diese Form auch der Friedenheitsbewegung, wo eine, ich sag mal, fast spirituelle Zufriedenheitsbewegung entsteht. Und zwar zufrieden oder Frieden nicht oder Zufriedenheit nicht im Sinne von materieller Zufriedenheit ausschließlich, sondern vor allem auch der Zufriedenheit, etwas beigetragen zu haben zu einer größeren Sache wie eben diesem Weltfrieden.
Finde ich jetzt ganz schön, was Sie gesagt haben. Jetzt, wo Sie es sagen, wird es mir bewusst, dass ja in Zufriedenheit steckt ja auch Frieden drinnen. Also diese ja. Verbindung finde ich ganz schön, die Sie jetzt gemacht haben. Und auch diese Idee, genau das, was Sie sagen, ich kann Ihnen da wirklich nur aus vollstem Herzen zustimmen. Diese Idee des Empowerment, dass man nicht vor diesem Berg stehen bleibt, um Gottes Willen, was planen denn die Militärs? Und dann bin ich ja machtlos, wenn es so in diesen Dokumenten steht, sondern dass man sich einfach klar macht, nein, machtlos sind wir überhaupt nicht. Die öffentliche Meinung, das ist immer noch die größte Macht, die es gibt auf dieser Welt. Das wissen auch die Militärs, das wissen auch die Politiker, das wissen auch die Unternehmer. Deswegen wird um diese öffentliche Meinung wirklich gekämpft. Wenn ich dann sage, ich habe es erkannt, meine Gedanken und meine Gefühle wird intensiv gekämpft und die bleiben erstmal bei mir. Ich lasse mich nicht spalten, ich setze mich für den Frieden ein und vielleicht auch, wenn man versteht, es gibt so viele Themen, diese Sachthemen, geimpft, ungeimpft, Klimawandel und so weiter, wo man sich vielleicht nicht einig ist. Und da bekomme ich oft die Frage, was kann ich denn tun, konkret, wenn ich jetzt in meinem Umfeld merke, ich komme mit diesen Themen nicht weiter und ich liefere noch eine Studie und ich liefere noch ein Argument und ich sage, schaut euch doch dieses oder jenes Video an und die Menschen wollen einfach nicht. Dann sage ich halt, dann könnte man noch eine Ebene drunter gehen, die ist viel wichtiger, das ist die Beziehungsebene, die gibt es unterhalb von der Sachebene, dass man sich da wieder fragt, was verbindet uns eigentlich als Menschen, was haben wir denn Schönes zusammen erlebt, was sind eigentlich die Beziehungen, die uns stärken und so kann man eigentlich wieder zusammenfinden, so kann man die Spaltung überwinden und da kann man ja heute schon anfangen, das sind genau die konkreten Schritte, die wir wirklich alle zusammen tun können und ich weiß es noch gut, nach einem Vortrag, den ich mal gehalten habe, habe ich eben genau das gesagt und am Ende ist ein Professor auf mich zugekommen, kommen und hat unter Tränen erzählt, er hat einen Kollegen, Entschuldigung, Kollegen am Institut und mit dem hat er sich zerstritten, weil er war eben ungeimpft und sein Kollege war geimpft. Und dann haben sie sich in der Sachfrage einfach, ist die Freundschaft zunächst, er hat sich entzweit und dann haben sie sich aber wieder zusammengefunden. Jeder hat über seine Ängste gesprochen, sie haben geschaut, was verbindet uns eigentlich. Wir haben jetzt jahrzehntelange Freundschaft und so haben sie über die Beziehungsebene eigentlich diese Spaltung überwunden. Und das ist genau das, was wir auch zusammen wieder schaffen müssen. Und ich bin überzeugt davon, wir können es schaffen, auch wenn auf der anderen Seite natürlich sehr stark an dieser Spaltung gearbeitet wird. Und je mehr versucht wird, uns zu spalten, sage ich, desto stärker muss die Beziehungsebene werden, desto stärker muss der Zusammenhalt werden. Genau das, was Sie jetzt angesprochen haben.
Ja, ich danke Ihnen sehr für dieses Beispiel, weil das sind eben genau die Beispiele, was jeder Einzelne tun kann. Und da geht es eben auch darum, das eigene Ego zu überwinden, auch nicht immer Recht haben zu wollen. Das ist auch das, was ich auch bei alternativen Medien, auch in den Kommentaren immer wieder, ob es Fairtalk oder anderen Portalen wie Apolut ist, feststelle, dass dann Menschen schreiben, ja, jetzt habt ihr den eingeladen, jetzt bin ich raus. Also Fairtalk oder Apolut oder wer auch immer, Nachdenkseiten, Jasmin Kosobek. Also diese Kommentare, das kennen, glaube ich, alle. Jetzt bin ich raus, jetzt will ich mit euch nichts mehr zu tun haben, jetzt spende ich nicht mehr oder so. Wo ich immer denke, nichts gelernt, nichts verstanden.
Aber weil das sieht man, wie genau schnell das geht.
Oder da sieht man, ja, aber wie schnell auch die eigene Bubble immer wiederum eigentlich nur die Bestätigung aus der eigenen Bubble haben will. Und es an dieser Stelle, deswegen finde ich das gerade ganz spannend, weil ich finde es auch toll, dass ich mit Ihnen darüber reden kann. Das hat sie jetzt einfach so aus dem Moment heraus ergeben, dass aus der eigenen Bubble die Bereitschaft entsteht zu sagen, nee, ich bin auch mal wieder bereit, der anderen zuzuhören. Weil ich kann nicht immer nur fordern, Frieden, 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 aber den anderen, der nicht meiner Meinung ist, bekämpfen, das ergibt keinen Sinn, oder?
Ich sehe es genauso wie Sie. Und wenn man es psychologisch aufdröselt, haben wir einfach alle diesen Mechanismus in uns. Was Sie jetzt gesagt haben, es gibt es in den alternativen Medien, gibt es natürlich auch bei denjenigen, die jetzt eher nicht alternative Medien konsumieren, klar, dass man voll von sich überzeugt ist, von seiner eigenen Meinung. Und wir haben alle so einen Mechanismus in uns, der heißt Bestätigungsfehler, dass wir wie einen Filter haben und alle Informationen, die eintreffen auf uns, dass wir die erstmal prüfen, bestätigen die das, was ich eh schon weiß, dann sage ich, super, die Information nehme ich auf, war eine tolle Information, die integriere ich sozusagen auch in mein psychisches System. Und wenn die dem widerspricht, wenn die andere Fakten liefert, dann blocke ich die ab, dann lehne ich die ab. Das heißt, das macht es uns wirklich schwer, auch diesen rationalen Diskurs zu führen. In der Propaganda, das wäre jetzt ein kurzer Exkurs, da weiß man das. Edward Bernays damals hat zum Beispiel schon gesagt, heute haben wir empirische Forschung, die weiß es noch viel genauer, aber es sind die totalen Anfänger, die versuchen, die Menschen mit rationalen Argumenten zu überzeugen. Ich muss das Ganze unterhalb der Wahrnehmungsschwelle machen, ich muss es emotional machen, ich muss Hass, Mitleid etc., ich muss an die tiefen Gefühle ran und das führt dann am Ende natürlich wieder zu Spaltung. Das haben wir heute. Und wie können wir das Ganze überwinden? Und das ist genau das, was Sie jetzt sagen. Es braucht schon auch dieses Bewusstsein dafür, dass man diesen Bestätigungsfehler in sich trägt. Es braucht die Offenheit dafür, dass man auch mal andere Meinungen sich anhört. Und vielleicht kann man es ganz schön verdeutlichen mit diesem Höhlengleichnis von Platon, wo ja schon die Menschen, viele Menschen unten sozusagen in der Höhle gefangen sind. Sie haben Trugbilder, die werden an die Wand projiziert und die halten sie eigentlich in der Scheinwelt. Und da gibt es diesen langen, beschwerlichen Weg nach oben an die Oberfläche und oben ist dann eigentlich die Aufklärung, ist die echte Demokratie. Und ich glaube, wir alle befinden uns eher im Moment auf diesem Weg an die Oberfläche. Und ich habe vor kurzem mit einer Professorin für Demokratietheorie auch darüber gesprochen und habe gesagt, dieses, was bei Nudging zum Beispiel, das ist auch eine Technik, wo einfach Menschen manipuliert werden. Was bei Nudging läuft, das ist doch, dass die Menschen unten in der Höhle gehalten werden und dann werden noch Trugbilder projiziert. Und hat sie gesagt, ja, könnte schon so sein, sie wollte sich noch nicht festlegen. Aber was ihr wichtig war, das ist dieser Punkt, was Platon damit sagen will, ist, wie voraussetzungsreich eine Demokratie ist und wie beschwerlich dieser Weg an die Oberfläche ist. Und da glaube ich, da befinden wir uns einfach alle gemeinsam auf diesem Weg. Und was dazugehört, genau wie Sie sagen, ist diese Offenheit auch, sich mit anderen auszutauschen. Genau das, was eine Demokratie ausmacht, einen offenen Diskurs über Sachfragen und dann wirklich auch das beste Argument einfach gewinnen zu lassen.
Und vor allem auch die eigene Erkenntnis und Reflexion, wo kann ich dazu beitragen, dass sich etwas verändert und wo bin ich machtlos? Also das heißt, wo verschwende ich meine Energie? Ja, und ich glaube, das ist immer so ein ganz schmaler Grat. Also und da finde ich auch Ihr Buch sehr hilfreich zu sagen, ich lese das und ich bekomme diese Informationen, aber ich kaufe mir dann vielleicht nicht noch ein drittes, viertes, fünftes Buch dieser Richtung, sondern hole mir dann erstmal vielleicht wieder was mir gut tut, was mich also ich sage mal eben raus aus dieser Ohnmacht rein in eine Handlung bringt, wo ich meine Wirksamkeit entfalten kann. Ja, wo also ich zeigen kann, was ich in meinem Umfeld mit meinem Handeln erreichen kann.
Ganz genau, ja, kann ich nur zustimmen, sonst ist man ja am Ende und viele Menschen, glaube ich, können das gut nachvollziehen. Man ist top informiert in der Depression. Und das kann es ja auch nicht sein. Und das zieht einen komplett runter. Und ich glaube, Sie haben jetzt vor kurzem auch ein Buch geschrieben, wo Sie den Menschen positiv zeigen wollen, wie kann ich eigentlich da rauskommen. Das finde ich sehr schön. Das, glaube ich, ist wirklich wichtig.
Wirklich leben, ja, heißt das Buch, ja.
Sehr schön. Und das muss man heute auch wieder, es ist wichtiger denn je, dass man gerade diese Seite auch wieder stärkt und wieder sagt, wie gehen wir jetzt eigentlich um mit diesen ganzen Informationen? Und was sind für mich, das ist ja diese Idee des Empowerment, was sind für mich so die kleinen Schritte, die ich jetzt heute schon umsetzen kann, die ich morgen schon umsetzen kann? Und da wäre ich bei C.G. Jung, der ja gesagt hat, ein Psychoanalytiker, der gesagt hat, wer nach innen blickt, der wacht auf. Wer nach außen blickt, der schläft. Aber wer nach innen blickt, da ist das eigene Leben. Da hat man die Kraft, um weiter zu gehen. Das ist diese intrinsische Motivation, die wir ja alle in uns finden. Wenn wir nach innen blicken, können wir selbst eigentlich uns auch fragen, was macht uns denn aus? Was sind denn die Ziele, die wir haben? Was sind die Dinge, die uns schon immer Freude gemacht haben? Und die wieder zu stärken, sich mehr von den hellen, von den schönen Seiten wieder ins Leben zu holen. Vielleicht auch das Handy mal auslassen. 10 Telegram-Meldungen einfach mal nicht lesen, vielleicht auch mal den Artikel, der einen runterzieht, nicht lesen. Ich schalte zum Beispiel auch die Tagesschau immer aus, weil ich sage, es zieht mich einfach runter. 15 Minuten Mord, Totschlag, nur negative Dinge, einfach mal ausschalten, die Zeit mit lieben Menschen verbringen, in der Natur Sport machen, was auch immer einem gerade gut tut. Und dann glaube ich, wird es uns allen auch wieder besser gehen.
Da wäre mein Vorschlag, das hatte ich mir mal überlegt, weil Sie gerade Tagesschau ansprechen. Wie wäre das, wenn einfach mal in der Tagesschau einen Monat hintereinander nur gute Nachrichten laufen würden und man vielleicht mal gemeinsam mit den 7 oder 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die das jeden Abend hat, gemeinsam meditiert? Ja, und jetzt alle, die jetzt schreien, oh, das ist doch irgendwie esoterischer Spinnkram oder so. Ich denke immer, man könnte es ja mal versuchen, es wäre ja mal eine Idee. Ja, also ich glaube da sehr fest dran und ich glaube auch, das würde wirklich was bewirken. Aber auch all die Zweifler, die jetzt sagen, nee, das bringt doch nichts, das ist doch Quatsch und wie gesagt, das ist doch einfach Spinnkram. Bisher sind wir ja an dem Punkt, an dem wir sind, durch das, wie wir, sage ich mal, gelebt haben, an einem Punkt, wo Sie sagen, es ist irgendwie 89 Sekunden vor 12, habe ich das richtig verstanden? So, das, also schlechter kann es ja fast nicht mehr werden. Das heißt, die Alternative, was Alternatives auszuprobieren, ist ja dringend erforderlich.
Ich finde das, einen schönen Vorschlag. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Aktie von Rheinmetall, die geht gerade so durch die Decke, die wird dann wieder ein bisschen absacken. Aber ich glaube auch, dass man damit viel bewegen kann. Diese spirituelle Seite, die Sie jetzt ansprechen, als Wissenschaftler bleibe ich gern so ein bisschen noch auf der Faktenseite, aber ich verstehe das voll, dass es sehr wichtig ist und dass wir das auch wieder stärken müssen, dieses, was verbindet uns eigentlich alle miteinander und wie können wir wirklich Frieden schaffen? Und das ist einfach meine Überzeugung, meine Sicht auf die Welt. Und das könnte man sicher auch damit, dass man meditiert, könnte man das ein Stück weit wieder hervorbringen. Ich bin davon überzeugt, wir kommen alle aus der Liebe, wir sind alle durch Liebe miteinander verbunden. Das ist die größte Kraft, die es gibt auf dem Planeten und am Ende gehen wir auch wieder in die Liebe zurück und am Ende wird eigentlich nur geschaut, wie viel Liebe haben wir bekommen, wie viel Liebe haben wir gegeben auf diesem Leben und wie waren wir der Liebe zugewandt. Die andere Seite gibt es natürlich auch, in dieser Dualität befinden wir uns natürlich und es ist schon auch wichtig, darauf hinzuweisen, genau wie Sie es sagen, es gibt die negativen Seiten, es gibt diese negativen Meldungen, die man ja immer wieder konsumiert, dass man auch sich mit den Dingen beschäftigt, die man ablehnt, die man nicht möchte, aber dass man sich auch bewusst macht, die andere Seite, die gibt es ja genauso, es gibt dieses Bewusstsein, das zunimmt, es gibt sehr viel Liebe, es gibt sehr viele gute Beziehungen auch noch und diese Seite einfach immer wieder zu stärken, das muss eigentlich unsere Aufgabe sein.
Da wäre jetzt nochmal eine sehr persönliche Frage an Sie. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit diesen dystopischen Themen, mit diesen Themen, die eben auch dazu führen, dass Sie Bücher wie Kriegsspiele schreiben können. Haben Sie dafür sich eine Methode entwickelt, wie Sie damit klarkommen? Also halten Sie sozusagen da Ihre geistige Hygiene in einem gewissen Gleichgewicht, um nicht irgendwann durchzudrehen?
Ja, ich mache es eigentlich auch so, dass ich mich eben nicht den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftige. Also ich vertraue da, dass was ich auch in meinen Vorträgen dann sage, dass ich wirklich auf mich schaue und schaue, was treibt mich eigentlich gerade an, was ist mein interner Kompass gerade, sagt er mir, beschäftige dich mehr damit und dann kann ich auch diese Dinge lesen, dann liest man ein paar Bücher, dann zieht man sich wieder auch Informationen rein, die einen runterziehen und gleichzeitig spüre ich dann, wenn mal die Meldung kommt, es reicht jetzt, heute mal kein Buch lesen und ich habe dann auch von Harari tatsächlich diesen Vorschlag aufgegriffen, den ich sehr gut finde, der sagt, 1-2 Monate im Jahr nimmt er mal sich Zeit, um die ganzen Informationen, die man ja eh schon aufnimmt, die ganze Zeit mal setzen zu lassen, um sich im Gehirn sozusagen die Neuronen mal in Ruhe arbeiten zu lassen, überhaupt keine neuen Informationen mehr aufnehmen, das Handy komplett weglassen und mindestens 1-2 Monate im Jahr. Und das mache ich tatsächlich auch so, dass man sich dann zurückzieht, in die Natur geht, Zeit mit lieben Menschen verbringt, Sport macht, alles das tut, was positiv ist, was einen stärkt. Und dann merkt man selber, wenn man wieder neugierig wird, wenn man dann wieder weiterarbeiten kann. Und so diese Mischung, glaube ich, die ist ganz wichtig. Und wie Sie sagen, ich merke das auch, wenn man nur negative Meldungen sich die ganze Zeit reinzieht, wenn ich jetzt die ganze Zeit Kriegsspiele lese auch, ich habe es dann, nachdem das Buch fertig war, dachte ich mir, okay, jetzt lese ich es noch 1-2 Mal durch. Es zieht einen runter. Das ist auf jeden Fall so. So wichtig die Infos sind, so spannend die Infos sind. Wenn man einmal durch ist, dann kann man auch sagen, okay, jetzt hake ich das ab und jetzt beschäftige ich mich mit anderen Themen oder ich lasse es mal ganz weg und ich schaue, dass es mir weiterhin gut geht. Und glaube ich, dieses Mittelmaß, das hilft auf jeden Fall sehr weiter.
Schön, dass Sie gerade den Namen Harari genannt haben, weil ich weiß, da werden jetzt einige sagen, wie kann er nur Harari nennen? Das ist doch irgendwie auch ein Berater vom World Economic Forum. Und das finde ich aber, genau, ich habe von Harari auch das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen und war von dem Buch begeistert. Es ist viele Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und muss auch sagen, das ist ein gutes Beispiel, wie sich Spaltung überwinden lässt, indem man eben einen Menschen auf der einen Seite kritisieren darf, ja, zum Beispiel jetzt Berater World Economic Forum, kann ich verstehen, dass da Menschen sagen, irgendwie geht gar nicht und also von dem würde ich nichts lesen, aber eben doch, ich lese was von ihm und auch von ihm gibt es Informationen, die für mich wertvoll sind. Das heißt, es gibt beides. Es gibt diese negative Seite, es gibt diese positive Seite. Und einfach wieder dahin zu kommen und zu sagen, nicht jemand ist per se schlecht, weil er einer bestimmten Organisation angehört. Er hat aber vielleicht auch was Gutes gesagt. Also darf man auch durchaus das Gute nehmen. Und das funktioniert eben dann, wenn ich in einem Bewusstsein bin dafür, es ist ein Mensch und es geht nicht darum, dass einer in allem immer Recht hat. Ja, also ich kann von mir auch sagen, auch Sachen von mir sind sicherlich für manche Menschen irgendwie irritierend und total falsch. Aber das ist in Ordnung. Aber trotzdem sind sie für mich richtig. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, deswegen habe ich das jetzt nochmal angeführt, auch in diesem Gespräch, weil wir uns eben über Spaltung unterhalten haben, was jeder Einzelne machen kann. Nämlich sagen, ich nehme das Gute, ja, ich kann aber unterscheiden, da gibt es auch eine schlechte Seite. Aber deswegen heißt das nicht, den ignoriere ich zu 100% und das ist jetzt gleich per se der Teufel.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich sehe es ganz genauso. Und ich glaube, selbst wenn ich sage, dass ich mit seinen Standpunkten nicht einig bin und ich bin mit vielem, was er sagt, bin ich mir nicht einig. Aber dann muss man doch anerkennen, dass er zumindest aus Elitenperspektive auch nochmal sehr scharfe Analysen hat. Er hat zum Beispiel gesagt, die große Geschichte unserer Zeit ist diese entstehende Fähigkeit, den Menschen zu hacken. Und damit ist gemeint, dass man sehr viele Computerfähigkeiten hat, dass man die Menschen immer besser kennt. Das ist dieses Mikrotargeting, die kann ich mit künstlicher Intelligenz auswerten. Dann weiß ich, was die Menschen denken und dann kann ich sie beeinflussen. Muss ich sagen, finde ich ein ziemlich erschreckendes Bild auf den Menschen, eine erschreckende Zukunftsvision. Er hat gesagt, Menschen sind Tiere, die man hacken kann. Ich stimme ihm in vielem nicht zu, aber es sind einfach scharfe Analysen, die ich zunächst mal zur Kenntnis nehme und sage, okay, wie wird denn da wirklich gearbeitet? Und dann kann ich ja mein Menschenbild einbringen und kann sagen, was können wir denn dafür tun, um uns davor zu schützen?
Genau, und er hat auch an einer anderen Stelle in einem Interview mal die Frage gestellt, wo sollen wir bloß mit diesen ganzen nutzlosen Essern hin? Ein furchtbares Menschenbild. Nochmal, keine Frage. Da gibt es einfach Aussagen von ihm, die mich erschaudern lassen. Es gibt aber auch Punkte von ihm, wo ich sage, so wie Sie auch sagen, spannend, finde ich interessant und hat eine neue Perspektive eröffnet. Und das ist für mich die neue Art und Weise, an Dinge heranzugehen. Nicht mehr im Absoluten, einer muss in allem richtig sein, nur dann ist er ein Guter. Sondern selber wieder dahin kommen, sich eine eigene Meinung bilden und eben nicht nach dem, ich sag mal jetzt, Retter auf dem weißen Pferd suchen.
Genau, es gibt ja auch diesen Satz von Niemeyer, der steht auch schon in der Bibel, alles prüfen, das Beste behalten.
Jetzt sind wir sehr philosophisch geworden, Herr Dr. Tögel. Aber ich habe es genossen. Ich bin sehr gespannt, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Aber ich möchte gerne mit Ihnen noch über einen Punkt sprechen, den ich in Ihrem Buch auch sehr, sehr wichtig finde. Das Stichwort Herzland-Theorie. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was das ist für all diejenigen, die da noch nie davon gehört haben und vor allem, wieso das heute immer noch so aktuell ist.
Also diese Herzland-Theorie, die ist von 1904 und wer jetzt schon abwinkt und sagt, Gottes Willen, die ist alt, die ist ja gar nicht mehr relevant. Sie wird auch heute noch von amerikanischen Militärs gelehrt. Sie wird immer wieder aufgegriffen. Brzezinski zum Beispiel, ein ganz bekannter Geostratege, hat sie 1997 in seinem Buch nochmal aktualisiert. Und diese Herzland-Theorie ist eine geostrategische Theorie. Das heißt, sie blickt einfach zunächst mal auf die geografischen Gegebenheiten und sie schaut, hat sich mit Kindern damals gefragt, für das britische Imperium, was kann das britische Imperium als Seemacht tun, um ihre Macht zu sichern auf der Welt? Also man denkt global, man denkt in Machtstrukturen und seine Lösung war zu sagen, man muss auf dieses Herzland blicken, das eurasische Herzland, das geht von Wolga bis Yangtze und von der Arktis bis zum Himalaya. Das heißt, Russland und China so ganz grob sind einfach von diesem Herzland umschlossen und dieses Herzland muss man kontrollieren, dafür muss man Osteuropa kontrollieren. Wenn man dieses Herzland kontrolliert, damals war es gerade dabei, von Eisenbahnen erschlossen zu werden, dann ist es der Schlüssel zur Weltherrschaft. ab 1945 sind ja dann die Amerikaner sozusagen an die Stelle des britischen Imperiums getreten. Sie haben diese Herzlandtheorie wieder aufgegriffen und ihnen war auch klar, sie müssen Europa unter Kontrolle bekommen. Sie müssen auch Deutschland, das eigentlich nicht zum Herzland gehört, aber diese Verbindung Deutschland mit dem Herzland, diese Verbindung Deutschland-Russland, die war auch bei McKinder schon ganz zentral. Sie ist dann ja nochmal ganz bekannt. Auch diese Zitate sind ja schon viel auch in den Medien diskutiert worden von George Friedman 2015, von Stratcom eigentlich aufgegriffen worden, im amerikanischen Geostrategen, der auch nochmal gesagt hat, die Verbindung Deutschland-Russland war für die USA die letzten 100 Jahre zentral. Die Spaltung von Deutschland-Russland war für den amerikanischen Machterhalt ganz zentral. Und er hat auch empfohlen, das war 2015, dass die USA doch kleine Konflikte, kleine Kriege im Herzland anzetteln können, um Deutschland und Russland zu spalten. Heute, man sieht Nord Stream, man sieht die Ukraine und es ist doch spannend. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Herbst vom Pentagon eine Studie, die ausgeschrieben wurde, wo man nochmal geschaut hat, wie wäre das denn eigentlich, wenn es einen Atomkrieg gäbe, zunächst mal allgemein formuliert, Auswirkungen von einem Atomkrieg auf die Landwirtschaft. Und dann heißt, wenn man weiterliest, besonders interessant wäre eben dieser Teil des Herzlandes im Westen Russlands und im Osten Europas, also genau da, wo im Moment der Krieg tobt. Das heißt, das Herzland ist hart umkämpft und die USA nehmen sozusagen im Moment, das wäre mal die geostrategische Analyse, wo man auch vieles damit erklären kann, was momentan passiert, sie nehmen das Herzland in die Zange. Wir haben Wolga im Westen und wir haben Yangtze einfach im Osten. Die Europäer im Moment sind dabei, diesen Griff auf das Herzland von den USA, von osteuropäischer Seite sozusagen zu übernehmen, während die USA sich um China kümmern, um die westliche Flanke des Herzlandes. Und so ist eigentlich dieser Konflikt immer noch am Gange des Herzlandes, noch hochaktuell. Und das Dümmste, sage ich halt, was wir machen könnten, dass wir tatsächlich genau den Plan verfolgen, den Friedman damals dargelegt hat, dass wir sonst Deutsche und Russen spalten lassen, dass wir diese Konflikte im Herzland zulassen. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir auch mit Blick auf die aktuelle Lage erkennen, was gespielt wird und erkennen, dass wir eigentlich als Europäer in der Zange sind zwischen den Supermächten. Und das Dümmste, was wir machen könnten, ist leider das, was gerade passiert. 500 Milliarden für Rüstung in Deutschland, Aufrüstung an allen Fronten und einen wahrscheinlichen zukünftigen Bundeskanzler, der sehr, sehr stark dieses Narrativ vertritt. Russland muss man hier besiegen. Also das ist brandgefährlich, leider die Lage im Moment.
Wer sind aus Ihrer Sicht die Profiteure davon?
Also zunächst mal natürlich die Rüstungsindustrie. Das ist wirklich, man sieht, es geht um Macht, es geht um Profite. Wenn man sich die Entwicklung von Rheinmetall anschaut, wir haben es vorher schon angesprochen, diese 500 Milliarden, da fließen teilweise, ich habe vor kurzem gelesen, 400 Milliarden würden an Rheinmetall gehen. Es ist jetzt nicht dieses eine Unternehmen alleine, aber es geht um sehr viel Profite, es geht um die Rüstungsindustrie. Die Bevölkerung im Großen und Ganzen verarmt dabei. Es sind paar weniger, die dann am Ende davon profitieren. Und natürlich auch für die USA schon diese Frage, würden sie nicht davon profitieren, wenn sie sich ihre Macht einfach sichern? Und natürlich ganz klar, sie möchten ihre Macht erhalten. Sie sind noch das mächtigste Land der Welt. Und dann gibt es schon auch einfach diese geostrategischen Überlegungen, dass man doch den Konflikt jetzt gegen die Nummer zwei der Welt, gegen China, dass man die auch noch, dass man den gewinnen kann. Es werden ja nicht nur in Deutschland ab 2026 diese Hyperschallwaffen stationiert, sondern auf japanischen Inseln zum Beispiel, ist jetzt sehr wenig bekannt, aber ab 2028 sollen auch diese Hyperschallwaffen stationiert werden. Damit könnte man dann das chinesische Festland erreichen. Wir haben schon vor ein paar Jahren diesen sehr guten Film, den ich wirklich nur empfehlen kann, von John Pilcher, The Coming War on China, also der zukünftige Krieg gegen China, wo er schon aufzeigt, dass für einen Gürtel eigentlich von von Basen, auch mit Raketen bestückt etc., die USA schon aufspannen und wie sie China eigentlich schon einkesseln. Und das läuft natürlich im Moment, da sind wir im Moment mittendrin. Wer profitiert? Rüstungsindustrie und im Endeffekt auch das amerikanische Militär. Ja.
Sie sagen, Amerika ist noch Weltmacht Nummer eins. Die Wahl von Donald Trump, wie schätzen Sie das ein? Also wie Donald Trump spricht ja immer vom goldenen Zeitalter und Donald Trump will America first. Und also wird Donald Trump Amerika auf dieser Pole Position halten können? Mir ist schon klar, Sie haben als Wissenschaftler keine Glaskugel, aber verfügen über viel Wissen, was, wenn man eins und eins zusammenzählt, vielleicht dazu führt, dass man sagen kann, kann das gelingen, kann das gut gehen? Oder ist es eh schon klar, dass China diese Pole Position übernehmen wird?
Das ist eine komplexe, es ist eine echt gute, aber auch eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist Trump schwer einzuschätzen. Brzezinski, der ist 2017 noch kurz vor seinem Tod, als Trump schon Präsident war, gefragt worden, wie er den Trump einschätzt. Und ich kann die Antwort von Brzezinski gut nachvollziehen. Er gesagt hat, er hat keine Ahnung. Also er kann diesen Mann überhaupt nicht einschätzen. Nichts von dem, was er sagt, macht aus geostrategischer Perspektive. Und Brzezinski kennt sich wirklich aus. Er hat lange Zeit auch die amerikanische Außenpolitik mitgeprägt. Er hat ja damals auch die Sowjetunion in die Falle gelockt in Afghanistan. Also er hat gesagt, er kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, heute sind wir ein bisschen weiter, dass man als erstes mal sagen kann, Trump denkt sicher mehr als Geschäftsmann und weniger als Geostratege. Also er denkt in Business Deals. Daher auch sein Vorschlag, dass man zum Beispiel diesen Gazastreifen, da sind ja sehr viele Menschen gestorben, es geht unglaublich blutig und grausam zu. Und er sagt, ja wunderbar, wenn die ganzen Menschen weg sind, dann habe ich da ja Land, wo ich jetzt eventuell Hotels drauf bauen kann. Also das ist Real Estate, da kann ich jetzt gutes Geschäft machen. Also es sind schon sehr erstaunliche Äußerungen, die er da trifft. Er hat, glaube ich, auch vorgeschlagen, dass man auf der Krim, da könnte man auch Hotels bauen etc. Also er denkt schon als Geschäftsmann, er denkt in Business Deals. Er möchte gute Geschäfte machen, er möchte auch China wirtschaftlich bekämpfen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass seine geostrategischen Schachzüge mehr und vieles mehr Sinn machen, als man das zunächst vermutet. Auch dieser Vorschlag jetzt, dass die USA sich zurückziehen aus dem Krieg in der Ukraine, dass sie den Staffelstab an die Europäer übergeben, dass die Europäer sich jetzt um diese Seite, das Herzland hat ja praktisch im Osten und im Westen zwei Flanken, sie kümmern sich um die westliche Seite des Herzlandes und die USA widmen sich jetzt verstärkt China. Das, denke ich, ist schon eine Gefahr, in der wir momentan stehen, weil natürlich auch von europäischer Seite, wenn man sich die Vorschläge anschaut von Macron, der gesagt hat, wir als Nuklearmacht spannen jetzt hier diesen nuklearen Schutzschild auf, was totaler Blödsinn ist. Kein Land würde ein anderes Land mit Atomwaffen beschützen, sondern man schützt sich, wenn dann nur selbst. Die Briten, die sagen, wunderbar, wir könnten doch Soldaten in die Ukraine schicken. Also die Europäer nehmen dankbar jetzt diese Lücke sozusagen, die USA ihnen hinterlassen haben. Und es ist brandgefährlich, weil die USA stellen sie in dem Fall sehr geschickt an, muss man tatsächlich so sagen.
Und die Rolle Europas in Zukunft, hat Europa da, also aus Ihrer Sicht, wie bewerten Sie das, überhaupt eine Chance oder macht Europa sich eher lächerlich?
Also ich habe vor kurzem mit Ulrike Guerau auch dieses Gespräch geführt, wo wir zusammen geschaut haben, was ist eigentlich die Rolle von Europa. Sie hat gesagt, Europa ist lange Zeit eigentlich wie ein junges Mädchen gewesen, das von den USA vergewaltigt wurde und das aber über diese Vergewaltigung geschwiegen hat. Ich denke, es ist ein sehr drastisches Bild. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Inhalte von diesen Planspielen anschaut, dass er damals auch, die liefen ja auch unter deutscher Beteiligung, heute auch noch, dass von Deutschen verlangt wurde, von deutschen Militärs oder auch von deutschen Politikern, Willy Wimmer zum Beispiel, mit dem ich sprechen durfte, der es ja damals abgebrochen hat, Wintec-Simex 1989, verlangt wurde, zuzustimmen, dass amerikanische Atomwaffen, die in Deutschland lagern, aber unter amerikanischem Oberbefehl stehen, von deutschen Kampfjets, die teilweise die Deutschen aus den USA gekauft haben, F-35, haben 10 Milliarden gekostet, auf deutsches Gebiet abgeworfen werden. Und da will man die Zustimmung von deutschen Politikern. Also das ist schon eine absurde Situation, in der wir da gerade sind. Und für Europa kann eigentlich die Frage nur sein, machen wir da mit? Machen wir dieses Spiel mit? Oder sagen wir, nee, wir ziehen uns raus. Wir machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was George Friedman gesagt hat. Wir schauen, dass wir rauskommen aus diesen Konflikten. Wir schauen, dass wir wieder friedlich sind. Und da ist auch der Schlüssel in Europa, genauso wie in China, genauso wie in Russland, genauso wie in den USA, ist die öffentliche Meinung. Das kann man nicht genug betonen. Wir haben eine Demokratie, zumindest dem Namen nach. Es gilt dieses Prinzip Demos, Kratos. Die Macht liegt beim Volk und damit liegt die Macht bei uns allen. Und auch als Europäer, glaube ich, ist es für uns ganz zentral zu verstehen, was auf dem Spiel steht und was wir dafür tun können. Und was wir dafür tun können, ist einfach, dass wir uns gemeinsam für den Frieden einsetzen, dass wir sagen, Schluss mit diesem Wahnsinn von 500 Milliarden, Schluss mit dieser Aufrüstung. Und es braucht jetzt eine Waffenruhe und es braucht jetzt Gespräche hin zum Frieden.
Und da sind wir wieder, was kann jeder Einzelne tun, selbst zum Frieden beitragen, zu erkennen, welche Gefahren wirklich drohen, also wo wirklich die großen Gefahren liegen, was ja nicht heißt, dass die anderen Themen nicht auch Gefahren birgen, aber ich glaube, es geht einfach darum, einschätzen zu können, wo der wirkliche Feind sitzt, also wo der richtig große Feind sitzt. Und das wäre dann auch, Herr Dr. Tögel, eine meiner abschließenden Fragen an Sie, das Thema Propaganda, weil das ja auch Ihr Kerngebiet ist. Bei der Information Informationsflut, die wir heute haben, und Sie haben es im Laufe des Gesprächs auch schon mal gesagt, Telegram, andere Kanäle, ich kann das ja fast hauptberuflich machen, den ganzen Tag Nachrichten zu konsumieren, und muss die aber auch irgendwie eingeordnet bekommen. Und da ist ja auch unglaublich viel Mist dabei, da ist ja auch wirklich unglaublich viel Fake dabei, das muss man einfach mal sagen. Ja, auf beiden Seiten ist einfach Fake dabei. Wie kann ich als Einzelner, der das jetzt nicht studiert hat und sich den ganzen Tag damit beschäftigt, Propaganda erkennen? Gibt es da irgendwie so, ich sag mal, 5 Merkmale, wo Sie sagen würden, dann ist es sofort Propaganda?
Es gibt auf jeden Fall diese Brillen, die ich mir aufsetzen kann, die ich auch dann in dem Buch Kognitive Kriegsführung einfach im Detail darlege. Und jetzt 5 darzustellen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ein paar, wenn man sich mal rausgreift, und ja, diese Brillen einfach sich aufsetzen kann, mit denen man Propaganda erkennen kann, diese bekannten Techniken. Eine wäre zum Beispiel, dass mit Autoritäten gearbeitet wird. Also man liest sehr oft, man hat hier einen Experten XY, der sagt, wir müssen unbedingt Waffen liefern. Und dann, wenn man nachschaut, stellt man fest, der ist in irgendwelchen Thinktanks etc. Also diese Brille, das Argument, dass mit Experten gearbeitet wird. Ein anderes Argument ist, oder eine andere Technik wäre, dass mit Mehrheitsmeinung gearbeitet wird. Dann kann ich sagen, die gibt es zum Beispiel. Also wir haben hier eine Mehrheit, die ist für den Krieg. Oder man behauptet es einfach. Man sagt, immer mehr Menschen in Deutschland, so hat man mir zum Beispiel mal ein Shampoo angedreht, kam in der Werbung, immer mehr Menschen in Deutschland nehmen dieses oder jenes Shampoo. Und ich dachte, naja, super, wenn es immer mehr Menschen nehmen, die müssen ja wissen, was gut ist, hab's dann gekauft. War im Endeffekt auch nicht besser wie alle anderen, aber dieser Mehrheitseffekt, der funktioniert. Und dann natürlich diese Entmenschlichung des Gegners. Auch da kann man mal in dem aktuellen Konflikt drauf blicken, dass man immer wieder, und das wird spiegelgleich von beiden Seiten betrieben, beide Seiten sprechen sich gegenseitig die Menschlichkeit ab. Putin ist ein Monster, ein schlimmer Diktator etc. Andersrum von russischer Seite wird auch gesagt, wir kämpfen gegen die Bandera-Monster in der Ukraine. Man verwendet wirklich dieses Wort Monster. Man spricht den anderen die Menschlichkeit ab, man wertet sie ab. Und dann Stichwort Butscha etc. Also man wendet Gräuelpropaganda an. Man sagt, der Gegner, der begeht die schlimmsten Grausamkeiten. Und wir selbst, wir kämpfen nur für Demokratie. Immer dieses Narrativ, es geht um Demokratie, es geht um Freiheit. Es geht um Menschenrechte. Und ein anderes und vielleicht auch eines der deutlichsten Zeichen ist immer diese Einseitigkeit. Das heißt, es ist völlig klar, dass dieses oder jenes passieren muss. Und da müssen natürlich schon, wenn es heißt Waffenlieferungen, Krieg muss geführt werden, Aufrüstung muss sein. Und da gibt es überhaupt keine Gegenargumente. Diese Einseitigkeit, das sagt übrigens auch die Bundeszentrale für politische Bildung, und die muss es ja wissen. Diese Einseitigkeit ist ein ganz zentrales Merkmal von Propaganda, wenn andere Stimmen, abweichende Stimmen abgewertet werden, zensiert werden, niedergeknüppelt werden. Da müssen bei uns die Alarmglocken schreien. Und am wichtigsten ist wahrscheinlich wirklich dieses Vertrauen auch auf das eigene Gefühl, auf den eigenen gesunden Menschenverstand. Wir haben diesen Kompass in uns drin, der uns eigentlich den Weg weist. Wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen abzuwerten, wie es ja zum Beispiel auch während der Corona-Zeit mit den Ungeimpften passiert ist etc. Wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, zu spalten. Wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, Kriege zu führen, andere Menschen zu töten. Und auf dieses gesunde Gefühl, das wir in uns tragen, wenn wir uns da wieder drauf verlassen und kommunizieren, so wie wir es im Gespräch ja auch schon gesagt haben, ohne Abwertung, andere Argumente stehen lassen, ohne Propaganda, ohne Manipulation, dann sind wir eigentlich schon ein gutes Stück raus aus der Nummer, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen können.
Das ist ein schöner, positiver Ausblick. Und ich glaube, auch da ist wieder das Motto, jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er seine Meinung auch kommuniziert und auch wirklich einfach bei seiner Meinung aus der Intuition heraus bleibt und eben nicht jetzt glaubt, nicht mehr bestimmte Dinge sagen zu dürfen, weil das möglicherweise Konsequenzen haben kann. Klar kann das Konsequenzen haben, aber es gibt auch diesen schönen Satz, es kann nichts Besseres passieren als das, was passiert, wenn du deine Wahrheit sprichst, ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich die eigene Wahrheit wirklich auch mit Einsatz, also mit einfach auch Engagement aus vielen Informationsbausteinen zusammenzusetzen, weil es sich lohnt. Und am Ende zu gucken, was sagt mein Bauchgefühl dazu? Und das Bauchgefühl, das liegt doch sehr oft richtig. Und dann auch dazu zu stehen und nicht wieder zu gucken, dass irgendwie man sagt, ja, der oder der aus jetzt der alternativen Szene, der kämpft für Meinungsfreiheit, aber selber sie nicht anzuwenden. Dann ist nämlich auch der da kämpft, auf verlorenen Posten. Das heißt, auch da, es kommt immer wieder auf den einzelnen Menschen an, beizutragen und mitzumachen und mutig zu sein.
Ich kann mich da nur anschließen. Ja, ich sehe es wirklich genauso wie Sie. Und ich glaube auch, was man nicht unterschätzen darf, das ist, wie viele es inzwischen sind, die verstehen, dass Propaganda stattfindet, die verstehen, dass diese Eskalation am Ende nicht zu mehr Frieden führen wird, nicht zu mehr Demokratie, nicht zu mehr Menschenrechten, die diese Waffenlieferung eigentlich ablehnen, die Aufrüstung ablehnen. Und das kann auch Mut machen. Ich glaube, wenn man auch seine Stimme erhebt und wenn man dann, genau wie Sie es gesagt haben, wenn man mutig ist, dann befindet man sich schon auch in guter Gesellschaft. Und so, glaube ich, können wir auch wieder zusammenfinden.
Ja, und so würde ich auch Intelligenz definieren und sagen, ich glaube oder hoffe oder wünsche mir, dass der Mensch nicht erst die Erfahrung eines großen Krieges machen muss, um dann wieder zur Vernunft zu kommen.
Ja, es war nie wichtiger wie heute. Also wirklich dieser Einsatz für den Frieden, wenn man sich fragt, wann sollte man denn damit anfangen? Heute auf jeden Fall. Also das wissen wir auch aus den militärischen Planspielen. Diese Szenarien, die dürfen niemals eintreten. Willy Wimmer hat auch gesagt, er hat gelernt aus seinen Erfahrungen damals bei Bentek-Simex 1989, diesen Gedanken an einen dritten Weltkrieg, mit dem wir heute erstaunlich fahrlässig wieder umgegangen sind, den dürfen wir gar nicht haben. Sowieso niemand auf der Welt, aber wir als Deutsche erst recht nicht, weil wir wären dann weg. Und wir als Europäer, wir wären dann weg. Wir wären das atomare, schrägstrich konventionelle Schlachtfeld. Und das, wenn man immer im Hinterkopf hat, dann wird ganz klar, dass dieser Einsatz für den Frieden, der ist absolut richtig, der ist heute wichtiger denn je. Und da sind wir wirklich in bester Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die diesen Wunsch noch in sich tragen. Und wenn wir den gemeinsam wieder stärken, dann sind wir die größte Kraft für den Frieden und wir sind empirisch das größte Gegenmittel gegen diese Eskalation. Das wissen die Militärs ganz genau, das schreiben sie selbst in ihren Dokumenten und für uns ist das wirklich was, was uns einfach nur Mut machen kann.
Ich möchte gerne mit einem Zitat aus Ihrem Buch enden. Sie haben nämlich dort geschrieben, für alle, die Frieden in ihrem Herzen und in die Welt tragen. Das finde ich sehr, sehr schön und ich kann das Buch sehr empfehlen. Es ist wirklich, ja, es ist harter Tobak, aber es hat auch mir nochmal die Augen geöffnet in einigen Punkten, wo ich gedacht habe, ah, muss man sich wirklich damit beschäftigen? Ja, ich finde, man muss sich damit beschäftigen und das Beste ist vielleicht, ihr bestellt gleich Doppelpack, erst das Buch von Dr. Tögel, dann meins und dann bringt sich das gut ins Gleichgewicht.
Zuerst das eine lesen und dann das andere und dann baut es einen wieder
Genau,
auf,
und
finde
dann
ich
wieder
ist, ja.
umgekehrt. Genau, das ist doch vielleicht eine ganz schöne Idee. So, ja, also es geht ja, der Trend soll doch wieder zum Analogen gehen und da ist das Buch doch immer eine gute Idee.
Genau, ja, kann ich mich nur anschließen, finde ich auch eine schöne Idee.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder treffen. Dankeschön, Herr Dr. Tögel. Alles Gute und wir bleiben alle friedlich und hoffen das Beste.
Vielen Dank, Herr Lehrich, Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich danke für die Unterstützung, die ihr alternativen Medien gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir auch in Zukunft solche Gespräche führen können, die zu einer freien Meinungsbildung beitragen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.